Eine Kindergeschichte?
Ja.
Die hast du dabei, dann darf ich doch unsere lieben Kinder nach vorne bitten.
Habt ihr ein Lieblingstier? Und wenn ja, welches? Können auch zwei sein. Ein Hund, okay. Hast du auch ein Lieblingstier?
Welches?
Ein Tiger. Und was hast du für ein Lieblingstier?
Katze.
Ich habe ein ganz spezielles Lieblingstier. Ich liebe Pinguine. Die laufen immer so lustig und die purzeln so oft. Und das passiert mir auch ganz häufig, dass ich hinpurzel. Es gibt einen Pinguin, der macht seit Jahren Schlagzeilen. Also er steht seit Jahren, kommt immer wieder jedes Jahr in den Nachrichten, dass er wieder aufgetaucht ist. Das ist der Pinguin Dimbim. Kennt ihr den? Hast du mal von dem gehört? Da ist was total Spektakuläres passiert. Irgendwann eines Tages ist in Südamerika, ziemlich weit weg von hier, ein alter Mann spazieren gegangen am Strand. Dann hat er so ein Häufchen irgendwas gefunden. Als er näher rangeht und guckt, entdeckt er, dass es ein kleiner Pinguin ist. Und er hatte sich den Fuß gebrochen und er war total voller Öl und er konnte nicht mehr richtig atmen und der Schnabel war irgendwie auch mit irgendwas umwickelt. Also es stand gar nicht gut um den kleinen Dimmel. Und der Mann hat den Pinguin mitgenommen, hat ihn mit nach Hause genommen, hat dann seinen Schnabel befreit, hat dann sein, ist das Gefieder bei Pinguin? Gefieder gewaschen und hat sein Bein versorgt, dass es wieder heil geworden ist. Und Dimmel ist eine ganze Weile bei diesem Mann geblieben, hat bei ihm gewohnt. Also ein Pinguin als Haustier, das kann man sich cooleres vorstellen. Und dann irgendwann eines Tages, Pinguine reisen halt, ist Dimmel auch gereist. Nach Hause, zu seiner Familie. Und der Mann hat gedacht, ich sehe den nie wieder. Aber ein Jahr darauf, ungefähr um dieselbe Zeit, stand plötzlich Dimdim vor ihm und hat ihn für ein paar Wochen besucht, dann ist er wieder weitergereist. Und das macht er seitdem jedes Jahr. Und wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dann macht er das in diesem Jahr zum fünften Mal oder vierten Mal, zum vierten Mal. Er kommt immer wieder zu diesem Mann. Jetzt gibt es natürlich so eine Geschichte, in der Bibel, weil es jetzt der Gottesdienst, da geht es ja um Bibelgeschichten. Da ist auch ein Mann, liegt so am Straßengraben. Und dann kommt jemand vorbei und hilft ihm. Also ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man Gott lieb hat, dass man, wenn man irgendwo sieht, dass irgendjemand Hilfe braucht, dass man demjenigen dann auch hilft. Aber, was ich auch ganz spannend finde, ist, wie Dimdim sich verhält. Der hat nicht einfach nur die Hilfe genommen, hat dem Mann zugewunken und ist weggefahren. Nein, Dimdim kommt immer wieder zu diesem Mann und besucht ihn jedes Mal aufs Neue. Und ich glaube, wir können uns nicht nur entscheiden, ob wir jemandem helfen wollen, sondern wir können uns auch entscheiden, welche Art Pinguin wir sein wollen. Ob wir ein Pinguin sein wollen, der immer wieder zurückkommt, wenn uns geholfen wird, weil wir dankbar sind. Oder ob wir ein Pinguin sind, der sagt, danke und ich komme wieder. Und ich würde mich total freuen, wenn wir alle irgendwann kleine Dimdims sind. Wie auch immer das aussehen mag. Das erklärt dir dein Papa. Das ist eure Geschichte. Ja, ich liebe Geschichten. Aus 1000 guten Gründen. Einer davon ist, dass Geschichten leichtfüßig und spielerisch mich näher bringen an die existenziellen Fragen des Lebens. Ist das schon eine schicke Variante? Gut. An die Frage, warum bin ich eigentlich hier? Das Leben, unser Leben, ist eine Reise. Und diese Frage, warum bin ich hier, ist unser Motor. Sie ist unsere Antriebskraft, die uns zu neuen Kontinenten führen kann. Meine Liebe für diese Geschichten oder eben auch für diese Lebensfrage führt mich auch immer wieder hinaus in die weite Welt, um neue Geschichten zu entdecken oder um selbst ein bisschen Geschichte zu schreiben, im ganz Kleinen. Dabei hat es sich zu einer Art Tradition entwickelt, dass ich im Vorfeld oder in der Vorbereitung einer Reise immer nach einem besonderen Zitat suche, was so ein bisschen das Motto der Reise ist oder
Der Ausgangspunkt. Manchmal passt es hinterher auch gar nicht mehr. Letztes Jahr um diese Zeit war ich in Dänemark für 4 Wochen und da war mein Motto: Wir reisen, weil Distanz und Unterschiede die geheime Zutat für Kreativität sind. Wenn wir zurückkommen, ist zu Hause immer noch zu Hause, aber etwas in unseren Köpfen hat sich verändert. Und das verändert alles. In diesem Jahr nun, ich weiß, der Mai hat erst angefangen, aber ich hatte das große Vorrecht, in diesem Jahr schon in Spanien, in Marokko und in Israel gewesen zu sein. Bis zum Mai, ja. Spanien, das war der 90. Geburtstag meiner Oma. Und wie das immer so ist mit besonderen Tagen, da werden alte Geschichten erzählt und man erfährt plötzlich Sachen über die Eltern oder Großeltern, die hat man noch nie vorher gehört. Und so kommt man auch der eigenen Geschichte ein bisschen näher. So begann die Reise in diesem Jahr zu mir selbst. Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Oder was sind total überflüssige Vorstellungen, sei es von mir oder von der Welt? Eine Marokko-Pauschalreise kann da durchaus auch inspirierend sein. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Nein, ich möchte euch vielmehr ein bisschen über meine Israel-Reise erzählen. Ich habe mich also wieder auf die Suche nach einem passenden Zitat gemacht. Und bei dieser Suche bin ich über Amin Maalouf gestolpert. Eigentlich sogar erst am Morgen der Abreise. Amin Maalouf ist ein französischer Schriftsteller mit libanesischen Wurzeln. Und er kommt aus einer religiös sehr spannenden Herkunftsfamilie. Es gibt fast jede Form von Religion in dieser Familie, was jetzt Familientreffen sicherlich nicht vereinfacht. Aber vielleicht erklärt es ein bisschen, weil auch jede Religionsrichtung so ihren Alleinstellungsanspruch für sich in Anspruch nimmt und von seiner Richtigkeit überzeugt ist. Vielleicht erklärt es ein bisschen die Themen, die er in seinen Büchern verarbeitet. Eins ist dabei besonders für mich herausstechend gewesen und das war die Spur des Patriarchen. In diesem Buch beschreibt Maalouf die Geschichte eines Enkels, der die Vielschichtigkeit verschiedener Personen aus der Generation seiner Großeltern aufzeigt. Dies geschieht ohne zu verurteilen, was ja für unsere Großelterngeneration jetzt auch nicht so ganz einfach ist. So wird seine Familiengeschichte persönlich, transparent, weil sie wird belegt durch Tagebücher, Briefe und auch persönliche Gespräche, die er geführt hat. Und dahinter erscheinen dann aber die allgemeinen menschlichen Fragen und Grundmuster einer Gesellschaft. In Wikipedia heißt es dazu: Besonders diskussionswürdig und bemerkenswert ist das vernichtende Fazit der Großmutter über den Einfluss von Religion am Ende des Buches. Sie sagt nämlich, wenn die Religion in einer Familie fehle, sei es eine Tragödie. Aber wo zu viel Religion ist, sei es auch nicht besser. Für mich persönlich ist aber das persönliche Fazit von Amin Maalouf selbst eigentlich das Bemerkenswerte. Denn er sagt, zögere nie weit fortzugehen, hinter alle Meere, alle Grenzen, alle Länder, allen Glaubens. Und das wurde das Zitat meiner Israelreise. Zögere nie weit vorzugehen, hinter alle Meere, alle Grenzen, alle Länder, allen Glaubens. Es ist schon bemerkenswert, wie Menschen reagieren, wenn man ihnen sagt, dass man nach Israel reisen wird. Der Blick scheint sich zu verklären. Im Kopf beginnt der Film, wie die Worte der Bibel nahbar, erlebbar, tastbar werden. Und unterbrochen wird dieser verklärte Blick nur durch gelegentliches, ängstliches Zucken, ob es nicht vielleicht doch zu gefährlich sei. Und ich stehe dem gegenüber und merke, mir fehlen die Worte. Und ich frage mich, was genau stimmt denn nicht mit mir? Ich wollte immer dorthin, jetzt rückt der Reisetermin näher und irgendwie dieses ja, ich nenne es mal Verklärte, springt nicht auf mich über. Was sind denn meine Erwartungen an diese Reise? Als ich vor 5 Jahren das erste Mal nach Äthiopien gereist bin, geschah das ziemlich unvorbereitet. Und bis auf den weltbesten Mangosaft hatte ich keine Erwartungen. Vielleicht höchstens noch Befürchtungen, aber keine Erwartungen. Was ich dann dort erlebte in den 3 Wochen, war für mich über viele Jahre die tiefe, intensive Begegnung mit Gott überhaupt. Ich bin Adventistenkind in der 3. Generation, das Gotteserleben haben wir manchmal nicht so, leider. Aber dort in Äthiopien war das für mich da. 3 Jahre später kehrte ich dann bewusst an diesen Ort zurück, um Gott für mich wiederzufinden, wieder hörbar und spürbar zu machen. Es macht schon einen Unterschied, wenn man den ganzen Tag die Gesänge hört und den Weihrauch riecht und es ist einfach eine andere Atmosphäre. Es ist nicht so, dass ich Gott hier nicht erlebe oder erlebt habe, aber es ist eine andere Intensität und ich wollte Gott einfach wieder spüren. Am Ende meiner 2. Äthiopienreise hatte ich dann die Angst verloren, dass es vielleicht wirklich diesen Ort braucht, um an Gott wieder anzudocken, weil er ist ja sowieso da und er möchte gehört und erlebt und gespürt werden. Und er ist groß genug, dass er das überall auf der ganzen Welt gleichzeitig kann und will. Mit diesen Erfahrungen, mit diesen Gedanken stand also nun die Israelreise an. Und auf die Frage, was ich mir davon erwarte, lautete meine Antwort ganz sicher nicht, einen Stein zu berühren, auf dem Jesus gesessen hat. Oder in seinen Fußspuren zu wandeln. Dafür bin ich rational genug, um zu wissen, dass die Spuren nicht mehr da sind. Oder die Geschichten der Bibel lebendig werden zu lassen. Denn in meinem Kopf waren sie schon lebendig, länger als ich je denken konnte. Vielleicht beschreiben die Worte der Ausschreibung dieser Reise meine Erwartungen am ehesten. Israel, das Land der 3 Weltreligionen. Ob in Akko, Bethlehem, Caesarea, Jerusalem, Jericho oder auf dem See Genezareth. Überall begegnet uns Einzigartiges an Geschichte, an Kultur und an Menschen. Im Verlauf dieser Reise wurde mir bewusst, Kultur und Gott ist für mich untrennbar verbunden. Die sind regelrecht verschmolzen. Ich suche nicht nur eine Begegnung mit Gott, aber nur kulturelle Gründe, das kenne ich nicht. Also ging es für mich schon bei dieser Reise um eine Begegnung mit Gott. Aber wie genau die aussehen könnte, das war für mich persönlich vollkommen offen. Spannenderweise scheint in diesem April irgendwie jeder, den ich kenne, oder fast jeder, auch nach Israel gefahren zu sein. Und diese unterschiedlichen Wahrnehmungen, nicht nur innerhalb unserer kleinen Reisegruppe, die sind schon faszinierend. So schwärmte jemand von der Grabeskirche als dem schönsten Gott am nächsten Ort der Welt. Und ich denke mir, echt, keine Ahnung, wann ich mich jemals weiter von Gott entfernt gefühlt habe als in dieser Kirche. Oder ein anderer sagt mir, oh, ich lese die Bibel jetzt mit völlig anderen Augen. Und ich denke mir, wow, cool, aber warum jetzt genau? Kennst du diesen Moment des völligen Unverständnisses? Dieser Augenblick, in dem du einfach nicht verstehen kannst, was bei einem anderen gerade passiert? Oder warum? Bei mir war das so in Bethlehem. Und jetzt würde ich euch das gerne zeigen und ich hoffe, es funktioniert. Das ist die Geburtskirche in Bethlehem. Ja, mir reicht das. Genau, das ist die Geburtskirche in Bethlehem. Wir standen dort in einer Schlange auf dem Weg zu der Stelle, an der Jesus geboren ist. Oder geboren worden sein soll. Vor uns eine Traube von Menschen, das sieht man auf den Bildern jetzt nicht so, aber die wirklich angerührt waren, die berührt waren, die teilweise in Tränen aufgelöst waren. Und ich stand da so und dachte, Aber warum? Ich habe ihnen ihre Ernsthaftigkeit geglaubt. Und ich habe versucht zu verstehen. Und es tat mir auch total leid, dass sie so gescheucht wurden. Stell dir vor, du sparst dein halbes Leben für diesen einen Moment nach Bethlehem zu kommen in die Geburtskirche und dann hast du nicht mal 2 Minuten und dann ist schon wieder alles vorbei. Und dennoch, mir ist es fremd. Mir ist es total unverständlich. Und allein der Gedanke, dass ich da mich gleich hinknien könnte, um auch eben diesen Stein zu küssen oder diesen Stern, da habe ich gemerkt, wie ich innerlich säkularer werde. Wo ich dachte so, boah, wenn das Christentum ist, dann viel Spaß euch, ich bin raus. Aber sie tun's, sie machen das. Ich habe versucht, mich einzufühlen und ich habe versucht, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und dabei habe ich festgestellt, selbst am nächsten Tag, als wir zu den Stellen gegangen sind, den Gedenkstätten Jesu, die mir persönlich von meinem Bibelverständnis näher sind, wie jetzt Grabeskirche oder das Grab selbst oder Golgatha oder wie auch immer, ich bleibe in Distanz. Es macht mir nichts aus, wenn der Konjunktiv fehlt, wenn gesagt wird, das ist das Grab Jesu. In meinem Kopf wird es dann eher abgespeichert als, es gibt Möglichkeiten, dieser Ort scheint der wahrscheinlichste zu sein, also setzen wir hier eine Markierung in Google Maps. Damit kann ich leben. Nun gibt es also diesen einen Ort, zu dem können Menschen hingehen und können gedenken. Vielleicht weniger, um einen bakterienverseuchten Stein zu küssen oder ein Baby oder andere Dinge auf diesen Stein zu legen. Oder einfach einen Blick zu erhaschen auf ein Loch. Und das alles in einem unglaublichen Gedränge, wo dann auch mal so die Ellenbogen ausgefahren werden, in einer Geräuschkulisse, wie ich sie in einer Kirche vorher nie erlebt habe. Von Andacht absolut keine Spur. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht. Warum? Weil es mir fremd ist? Weil es mir unverständlich ist? Dabei wünsche ich mir ja den Mut, mich einzulassen auf das Fremde, auf das Andere. Dabei wünsche ich mir Zeit mit Gott, Erkenntnis über Gott, diese Erkenntnis wachsen zu lassen, ihr Raum zu geben, um Gottes wahrem Kern näher zu kommen, um mich verändern zu lassen. Ich wünsche mir eine wahrhaftige, wahre Begegnung mit Gott. Du auch? Mein Fazit nach 12 Tagen Israel ist, Gott ist nicht räumlich begrenzt. Er ist beständig in Bewegung. So wie wir es auch für 9 Tage waren. Und es ist tatsächlich etwas anderes, ob man liest, dass Jesus von Jerusalem nach Jericho ging oder über den See hin und her fuhr. Oder nach Kapernaum geht oder nach Samaria wandert. Es ist etwas anderes, diese Strecken selbst zurückzulegen und sei es auch nur in einem klimatisierten Reisebus. Es ist etwas anderes. Okay, aber dafür muss man vielleicht nicht unbedingt nach Israel fahren. Aber vielleicht muss man oder vielleicht musste ich verstehen, dass diese Begrenzung Gottes sich nicht nur auf das Räumliche festlegt, sondern eben auf alle Ebenen. Gott ist nicht begrenzt. Er war im Garten mit Adam und Eva. Er war mit Noah in der großen Flut. Er war mit Mose, als der dem Pharao zurief, lass mein Volk ziehen. Und er war im Kampf um das versprochene Land. Er war mit Daniel in Babylon. Und er war mit Nehemia beim Wiederaufbau Jerusalems. Er war mit Petrus, als der Jesus im Hof das 3. Mal verleugnete. Er war mit Paulus im Gefängnis und er offenbarte sich dem Johannes. Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott für dich? Welche Idee hast du von Gott? Und welches Bild zeichnet er von sich selbst? Wenn dir nun 2. Mose 20, Vers 4 in den Sinn kommt, man soll sich doch kein Bild machen. Ja, ich soll mir kein Bild machen von dem, was oben ist, noch von dem, was unten ist. Ich soll es nicht anbeten und ich soll ihm nicht dienen. Aber das beschreibt in keiner Weise den Versuch, Gott so wahrzunehmen, wie er wirklich ist. Ganz im Gegenteil. Nach meinem Verständnis bespricht es falsche Ideen, die ich mir von Gott mache, falsche Vorstellungen. Zum Beispiel, bin ich mir vielleicht nicht sicher, ob Gott es wirklich alleine schafft, die Welt zu retten? Oder muss ich selber Hand anlegen? Also, wer und wie ist Gott wirklich? Wie stellt er sich selbst in der Bibel dar? Quellen zufolge finden wir Jehova, das Wort für Gott, über 7000 Mal in der Bibel. Es gibt einen Eigennamen und viele Titel oder Beschreibungen. Einige davon habe ich zusammengetragen. Im Alten Testament wird Gott als Allmächtiger beschrieben. El Shaddai kommt 7 Mal vor in der Bibel. Oder auch als Elohim, das ist das Hoheitsplural, also als Mittelpunkt der Anbetung. Als Allmächtiger, der über unbegrenzte Macht verfügt, der unbezwingbar ist. Im 2. Mose wird er wiederholt beschrieben als ein eifersüchtiger Gott, ein Eiferer, der ausschließliche Ergebenheit fordert. Er ist der Gott der Götter, es gibt niemanden, der ihm gleich oder gar ebenbürtig ist. Er ist der Fels, als sicherer Zuflucht und Rettung. Er ist der große Erschaffer, als Herr, dem alles gehört, als der Höchste, als Hirte, als Hörer des Gebets, jemand, der immer persönlich jedes Gebet hört. Salomo spricht in den Sprüchen von der Heiligste und Jesaja verwendet Worte wie Herr der Heere, Herr Zebaoth, der Befehlshaber oder der große Unterweiser, der Anleitung und Schulung vermittelt. Er ist der Töpfer, der Retter, der Rückkäufer, der Erlöser, der Schöpfer. Daniel beschreibt ihn als alt an Tagen und der Allerhöchste, der höchste Souverän. Im Neuen Testament finden wir Begriffe wie der Glückliche, König der Ewigkeit, Alpha und Omega, der Einzige. Er ist Vater, er ist der souveräne Herr und El-Rai, der Gott, der hört, der Gott, der ansieht. Er sieht mich. Und dich. Er sieht, wie wir uns an diesem Leben erfreuen. Er sieht, was uns antreibt. Und er sieht und zählt unsere Tränen. Und er ist bei uns in unseren Kämpfen. Er überwindet die Distanz, möchte sich uns wahrhaftig offenbaren und mit uns gemeinsam die Geschichte dieser Welt schreiben. Ich bin, der ich bin, sagt Gott in 2. Mose. Stets bereit zu tun, was auch immer nötig ist, um meinen Willen, meine Sehnsucht nach einem Gegenüber zu verwirklichen. Er ist das Licht, das in unsere Dunkelheit scheint. Er kam in diese Welt, wurde Mensch und lebte unter uns. Er selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Licht. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sieht Gott, wie er wirklich ist, nahbar, auf der Suche nach Menschen. Zögere nie weit vorzugehen, hinter alle Meere, alle Grenzen, alle Länder, allen Glaubens. Vielleicht mit dem Koffer in der Hand, aber auf jeden Fall mit der Bibel auf den Knien und die Gnade des Herrn ist mit uns allen. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, unser wunderbarer Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns liebst, dass du uns erschaffen hast, dass du mit uns leben möchtest, dass du auf der Suche nach uns bist. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen, unsere Augen und ja, unsere ganzen Sinn und alles, was wir sind, öffnest für dich, dass wir erkennen, wie und wer du wirklich bist und dass wir dich wirklich einlassen in unser Leben und du für uns das Wichtigste bist. Danke für diesen Sabbat, danke, dass wir in Gemeinschaft leben können und dass du vor allen Dingen da bist, bei uns bist. Im Namen Jesu, Amen.
Amen.